Dein Ausbildungsstart mit Edelmetall. Der Podcast der IG Metalljugend mit Linda Achtermann und Marco Reinders.
Ja, so sieht's aus und damit welcome zur September-Ausgabe von Edelmetall und damit ja auch zu unserer zweiten Folge, das Special zum Ausbildungsstart. Und der Jingle, der hat es ja gerade schon angekündigt und ohne ihn fühle ich mich eigentlich schon fast gar nicht mehr komplett. Mein lieber Kollege Marco Reinders ist auch wieder mit dabei. Servus und hallo Marco.
Hallo Linda, da fühle ich mich ja fast schon peinlich berührt, wenn du mich so begrüßt.
Sehr schön, dass du da bist. Du, das ist die zweite Folge von unserem Ausbildungsstart-Special und das ist jetzt auch erst die zweite Folge moderieren für dich. Die erste lief ja schon gut, ne? Aber jetzt meine Frage direkt am Anfang, bist du denn jetzt auch wieder ready und könntest uns mal so einen kleinen Überblick über die Folge geben?
Born ready, Linda, weißt du doch. Was steht heute an? Wir möchten zum einen mit euch über Tarifverträge reden. Was machen die? Warum gibt's die und was regeln die eigentlich genau? Und zum anderen schaut auch noch unsere Bundesjugendsekretärin vorbei, die Steffi, Stefanie Holz. Und mit ihr möchten wir nochmal über die letzte Tarifrunde sprechen, aber auch über die Situation von Dualstudierenden.
Genau. Und mein Lieber, wir könnten jetzt direkt losstarten. Ich würde aber gerne noch so eine kleine Detour mit dir machen, so einen kleinen Umweg, weil wir haben Post bekommen. Es hat geklingelt auf der WhatsApp-Hotline und darüber würde ich jetzt gerne am Anfang erstmal mit dir sprechen. Ist das okay?
Absolut, Linda.
Ich kann ja mal vortragen, was uns da erreicht hat. Ja? Hallo. Heute habe ich mir die aktuelle Edelmetall-Podcast-Folge angehört. Inhaltlich und vom Aufbau fand ich die Folge super. Und ja, sie hat mich auch angefixt. Ich werde also mir auch die älteren Folgen anhören. Das freut uns doch schon mal sehr. Dennoch habe ich eine Anmerkung. Oh, da kommt jetzt der Beef. Beziehungsweise ein Wunsch. Wenn ihr, naja, eigentlich ist es mir bei Marco eher aufgefallen, es geht in deine Richtung, den ZuhörerInnen den Rat gebt, wendet euch doch bitte an die JAF, dann denkt bitte daran, dass es immer noch viele Azubis gibt, die keine JAF oder einen Betriebsrat haben. Und was machen diese Leute? Mein Vorschlag, bitte verweist nicht nur auf BR oder JAF bei Problemen im Betrieb, sondern auch auf die IG Metall vor Ort, also die Geschäftsstellen. Liebe Grüße, Robert. Lieber Robert, ja, wir haben da ein bisschen gepennt, da muss ich auch ein bisschen, das muss ich mal auf meine und deine Schultern nehmen. Also von deinen Schultern mir ein bisschen was auflasten, weil ich habe das auch immer gesagt, dass die Leute zur JAF gehen sollen. Aber ich würde sagen, er hat schon ein bisschen recht, oder Marco?
Ja, Robert hat da schon recht. Wir haben da, glaube ich, auch gar nicht so drauf geachtet, weil wir sind schon ein bisschen davon ausgegangen, irgendwie, dass man JAF vor Ort hat. Die erste Folge hat sich ja auch ziemlich tief und ziemlich stark auch einfach um die JAF gedreht. Aber ich gelobe oder wir geloben auf jeden Fall Besserung. Und ich glaube, das wird auch mit den Themen, die wir heute haben und mit dem ersten Thema, in dem wir gleich einsteigen wollen, auch super funktionieren. Und zwar möchten wir uns mal anschauen, wo unsere Mitgliedsbeiträge hinfließen. Und das geht eben auch zu einem großen Teil in die IG Metall vor Ort und zu den Geschäftsstellen.
Ah, du meinst diesen Mitgliedsbeitrag, der 1% meines monatlichen Bruttolohns beträgt, ne?
Ja, genau den. Und davon gehen nämlich genau 63% in die Mitgliederbetreuung, also in den Großteil sozusagen in die Geschäftsstellen wirklich vor Ort. Und Mitgliederbetreuung hört sich auch ein bisschen schwammig an. Im reellen Leben ist es so, wenn ihr also als IG Metall-Mitglieder irgendwie ein Problem habt und ihr habt vielleicht keine JAF vor Ort oder habt irgendwie Fragen zum Arbeitsvertrag, so wie Robert das auch vorhin vorgeschlagen hat, dann könnt ihr euch bei der IG Metall vor Ort melden, mit denen quatschen, einen Termin irgendwie ausmachen und die geben euch auch Rechtsbeistand oder einfach Hilfe und Tipps, wie ihr vielleicht weitermachen könnt mit eurem Problem.
Gut, jetzt hast du gerade gesagt, 63% gehen so komplett in die Mitgliederbetreuung, Geschäftsstellen vor Ort, aber auch nach Frankfurt und alles, was man dazu braucht, um die Mitglieder auch richtig zu betreuen. Aber da bleiben ja jetzt noch, also berichtige mich, falls ich falsch liege, aber so ungefähr 40% bleiben ja noch über. Wo gehen die denn dann hin?
Zum einen wird aus den Mitgliedsbeiträgen auch immer eine gewisse Streikrücklage gebildet. Also ganz klassisch, wir haben irgendwie mal einen Streik oder vielleicht auch mal einen Tagesbahnstreik. Und ihr würdet Streikgeld bekommen, dann wird es eben aus diesen Streikrücklagen entnommen, damit wir halt auch einfach, wenn es mal einen wirklichen Arbeitskampf gibt und wir mal wirklich länger irgendwie auf die Straße müssen und für unsere Arbeitsbedingungen einstehen müssen, dann haben wir einfach die Möglichkeit, ja, noch ein bisschen Streikgeld zu bekommen und stehen am Ende halt nicht irgendwie ganz ohne, ja, Einnahmen, sage ich mal, da. Und neben den, also diesen 14%, werden zum Beispiel auch noch 7% in Bildungsarbeit gesteckt. Und ich finde, das ist ein, also anders, die 7% finde ich sind unglaublich gut investiert, weil ich glaube, da stimmen ja auch alle zu, die irgendwie so ein bisschen Bildungsarbeit in der IG Metall mal genossen haben. Das ist was ganz anderes, als es irgendwie vielleicht im normalen Schulsystem ist. Und das sorgt auch einfach dafür, dass wir so eine starke IG Metall-Jugend haben, die auch so fundiert argumentieren kann und halt Sachen einfach kritisch hinterfragen.
Ja, das mit der Bildungsarbeit, das kann ich wirklich nur doppelt und dreifach unterstreichen. Aber Marco, du versuchst dich jetzt hier so ein bisschen rauszuwinden, weil ich zähle mit, ne, die ganze Zeit nebenbei. Das sind immer noch nicht alle Prozente, die wir brauchen, um darauf zu kommen, wo jetzt dieser 1% Bruttolohn hinkommt. Wo ist der Rest?
Das stimmt. Der Rest teilt sich so ein bisschen auf in Bezirksbudgets. Dann gibt es auch noch ein Budget für Medienarbeit. Daraus wird zum Beispiel auch hier unser Podcast Edelmetall finanziert. Da auch nochmal vielen Dank an der Stelle. Und daneben gibt es natürlich auch noch Beiträge für den DGB, also den Deutschen Gewerkschaftsbund. Wir als IG Metall sind ja eben Teil des DGBs. Und damit der auch eine gewisse Finanzierung hat, kriegt der natürlich da auch seinen gewissen Anteil. Und Industry All, also das ist so ein Bündnis von verschiedenen Gewerkschaften, die aber halt nicht nur in Deutschland fungieren, sondern halt sozusagen weltweit. Und da leisten wir natürlich auch unseren Beitrag, vernetzen uns ja auch in Industry All, machen da sozusagen internationale Gewerkschaftsarbeit und da drücken wir eben auch noch ein paar Euro auf.
So dröselt sich das dann auf. Jetzt bin ich auch zufrieden. Jetzt kann man das abschließen. Wir haben ganz viel aufgezählt, was ihr dafür bekommt, wenn ihr 1% Bruttolohn als Mitgliedsbeitrag abdrückt, ist so ein blödes Wort. Aber ne, wenn ihr Mitglied seid und das bezahlt, da gibt's ganz viel für. Was es dafür aber auch gibt, ist nämlich ein Rechtsanspruch auf einen Tarifvertrag. Und wenn der Arbeitgeber dann im Arbeitgeberverband ist, und das ist ganz wichtig eigentlich, das würde ich gerne nochmal hervorheben, weil wenn ihr Mitglied bei einer Gewerkschaft werdet, dann übertragt ihr dieser eure Stimme in Tarifverhandlungen und sagt, ey, IG Metall, wenn ihr mit dem Arbeitgeber verhandelt, dann macht das doch bitte auch in meinem Namen, weil ich will ja schließlich alle Vorteile, die ihr daraus handelt, auch genießen. Das ist ja logisch. Spannend dabei ist aber, dass die Tarifverträge, das wird euch auch schon aufgefallen sein in eurem Betrieb, immer für den ganzen Betrieb oder die ganze Branche geschlossen werden. Also so profitiert halt die gesamte Belegschaft immer von Tarifverträgen und nicht nur die Gewerkschaftsmitglieder. Die eigentlich, nur die hätten ja eigentlich einen rechtlichen Anspruch darauf. Ist das denn Zufall, Marco?
Natürlich nicht. Also die Arbeitgeber, die haben da ja auch eine gewisse Strategie dahinter. Und die haben natürlich Interesse daran, dass jetzt nicht so viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eben in der IG Metall oder halt in der Gewerkschaft allgemein sind. Und deswegen zahlen sie dir sozusagen, ich sage jetzt mal am Beispiel Lohn, den Tariflohn, obwohl sie es gar nicht müssten. Eigentlich hauptsächlich aus dem Grund, dass sie halt nicht wollen, dass noch mehr in die IG Metall eintreten oder in die Gewerkschaft eintreten, damit die Gewerkschaft halt nicht noch stärker wird. Und damit sind wir auch schon bei unserem heutigen Thema angekommen, und zwar Tarifverträge.
Oh, das hast du aber sehr schön angesagt. Wie ein Rekommandeur auf der Kirmes.
Ich habe mein Bestes gegeben, Linda.
Tarifverträge werden noch nicht mehr. Nochmal.
Entschuldigung, jetzt ziehe ich ein bisschen durch. Die Cola kickt jetzt gerade so ein bisschen, die ich hier während der Aufnahme getrunken habe. Marco, das Thema Tarifverträge, ganz richtig. Wir wollen darüber sprechen. Und lass uns doch mal hier die drei großen Ws, die es gibt bei diesem Thema, klären. Also, was sind denn Tarifverträge überhaupt? Wer handelt die aus? Und was regeln die eigentlich so alles?
Wollen wir bei dem ersten W anfangen? Was sind Tarifverträge?
Oh ja, gerne. Da kann ich mich nämlich noch einbringen. Da habe ich nämlich einen schönen Vergleich mitgebracht. Und zwar würde ich gerne erstmal, dass wir nochmal einen Schritt zurückgehen und uns diesem Thema Tarif nochmal ganz kurz widmen, also diesem Wort. Und da müssen wir jetzt so ein bisschen outside the box denken, aus unserem Gewerkschaftskosmos heraus. Das Wort gibt es ja in unserem Alltag relativ oft. Fällt dir zum Beispiel ein, wo dir das Wort Tarif nochmal so begegnet, unterkommt?
Als erstes würden mir direkt einfallen, so klassisch irgendwie so Gas- und Stromtarif. Aber was mich immer ein bisschen mehr aufregt, ist eigentlich der klassische Handytarif, oder?
Warte mal, aufregen? Warum?
Ach Gott. Ich finde, man zahlt einfach immer sehr viel Geld dafür und am Ende vom Monat passiert es mir trotzdem immer wieder. Kein Datenvolumen mehr. Oh, vielen lieben Dank.
Ja, ich hatte auch gestern erst wieder die Nachricht, ja, du hast, das stimmt. Aber das macht es genau deutlich, worauf ich eigentlich hinaus will. Also Strom, Gas, Handytarif, das sind ja alles Beispiele, wo in diesen Tarifen festgelegt wird, welche Leistungen ich für welches Geld bekomme. Ne? Also, und das ist, könnte man sagen, bei einem Tarifvertrag gar nicht so unähnlich. Also der legt auch fest, welche Leistung. Und dazu gehört natürlich unter anderem auch das Geld, was ich für meine Arbeitskraft bekomme, ich denn für welchen Aufwand bekomme.
Ja, absolut. Ich würde sagen, ein Unterschied ist vielleicht nochmal, ein Handytarif schließe ich ja irgendwie mit dem Unternehmen ab.
Richtig.
Und ein Tarifvertrag ist ein Kollektivvertrag. Das heißt, der regelt immer für eine Gruppe von Menschen, für einen gewissen Bereich etwas.
Das stimmt.
Und der DGB schreibt dazu auf seiner Homepage was. Und dafür würde ich jetzt auch mal ganz kurz meine Vorleserstimme herausholen. Einen Moment.
Ich habe noch drauf gewartet. Ja.
Ein Tarifvertrag regelt die Rechte und Pflichten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitgebern. Dazu gehören Arbeitsbedingungen wie etwa Löhne, Gehälter, Arbeitszeit und Urlaubsanspruch.
Sehr schön vorgetragen. Und damit hast du eigentlich ja schon fast alle Ws beantwortet, wenn es doch nur so einfach wäre. Ist es aber leider nicht. Denn erstmal für alle diese Dinge gibt es natürlich auch gesetzliche Vorgaben. Also es gibt beispielsweise den gesetzlichen Mindestlohn, es gibt gesetzliche Begrenzung für Tag- und Nachtarbeit und es gibt natürlich auch einen gesetzlichen Mindestanspruch für Urlaub.
Genau, und ich glaube, das Wichtige ist, ja, es ist ein Mindestlohn, ein Mindestanspruch, also irgendwie so immer das, ich sag mal, so ein bisschen der Fallschirm, der einen irgendwie auffängt. Da kämpfen wir ja auch irgendwie als Gewerkschaften dafür, dass es natürlich möglichst weit oben ist. Und ich würde jetzt sagen, wenn es einen Mindestanspruch, was irgendwie das Mini gibt, dann wäre für mich irgendwie ein Tarifvertrag Maxi. Also Mini und Maxi.
Ja, ich finde, das ist eine sehr gute Faustformel, mit der man sich das merken kann. Das war jetzt aber ein bisschen abstrakt, glaube ich, wie wir das besprochen haben. Vielleicht hast du gerade noch mal so ein Beispiel parat, an dem man das fertig machen kann, wo wir mit Tarifverträgen das Maxi rausholen und nicht nur das Mini am Start haben.
Mhm. Also es gibt ja ganz, ganz viele Errungenschaften und es gibt auch viele Errungenschaften, die mittlerweile Gesetze sind und was mittlerweile irgendwie ein Mindestthema ist, aber früher überhaupt kein Mindestthema war. Und zwar geht es um das Thema Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Und ich habe vorhin schon mal ein bisschen recherchiert. Und zwar ist die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall 1861 erstreikt worden und das Ganze nach 114 Tagen Streik. Und das, wow, obwohl die Gewerkschaft damals gesagt hat, okay, hey Leute, krasse Story, es ist gerade viel zu heftig, was abgeht, lasst uns früher abbrechen, und hat praktisch den Mitgliedern, ich sag mal, ein Zwischenangebot vorgelegt, sagt so, hey Leute, das, damit können wir doch leben.
Ja.
Und hey, da geht mein Gewerkschafterherz auf.
Ich merke das schon.
Dann haben sozusagen die Mitglieder gesagt, ey, das reicht uns nicht. Jetzt sind wir schon so lange auf der Straße, wir ziehen länger durch.
Ja.
Und dann haben sie eben weiter durchgezogen, zusammengehalten. Und damals gab es eben Streikgeld noch nicht in der Form, wie es das heute gibt. Und das heißt, die Leute hatten einfach weniger zu essen, auf gut Deutsch gesagt.
Ja.
Und ich finde krass, was sie damals erkämpft haben. Und heutzutage ist es ja auch, oder es wurde dann, glaube ich, auch in den 70ern, das könnte ich mich auch täuschen, als Vorlage genommen, um eben ein Gesetz zu schaffen. Und das finde ich ein sehr gutes Beispiel, was Gewerkschaften erkämpft haben.
Ja, voll. Und jetzt ist es ja hier eine Veröffentlichung dieser Podcast, der sich vor allen Dingen an Leute richtet, die gerade eine Ausbildung angefangen haben. Und da gibt es natürlich gerade für Azubis in Tarifverträgen einfach nochmal ordentlich mehr, wenn man in einem Betrieb arbeitet mit Tarifvertrag, oder?
Genau, und da haben wir uns ja auch als IG Metall Jugend die letzten Jahre stark gemacht und auch schon unsere Kolleginnen und Kollegen vor uns. Und es fängt an, dass wir mittlerweile die unbefristete Übernahme im Tarifvertrag stehen haben. Damals noch mit der Kampagne Operation Übernahme. Später haben wir uns dann dem Thema Ausbildungsqualität gewidmet. Da hieß die Kampagne dann Revolution Bildung. Vielleicht kennt es noch die oder anderen Kolleginnen und Kollegen. Und wir haben uns ja auch schon wieder ein wichtiges Thema, sage ich mal, bei der letzten Tarifrunde gesetzt und konnten da auch schon den ersten großen Schritt in die Tür machen. Und zwar haben wir es geschafft, in leider nicht noch nicht allen Tarifgebieten, aber wir haben die unbefristete Übernahme dual Studierenden teilweise hinbekommen.
Das ist schon geil und auch wichtig, dass du das sagst, Marco. Aber wir müssen auch hier nochmal sagen, das ist jetzt in Bayern so geregelt worden. Also wir konnten das in Bayern jetzt regeln, aber in allen anderen Tarifgebieten sieht das leider noch anders aus. Da laufen jetzt im September noch Gespräche zu diesem Thema. Da gab es nämlich eine Gesprächsverpflichtung, die wir raushandeln konnten, aber das mit der Übernahme leider bis jetzt nur in Bayern. Trotzdem mega geil, mega tolles Ergebnis. Also wenn euch das noch nicht eindrücklich genug war, ne? Wir haben jetzt so viel irgendwie schon hier auf den Tisch gepackt, wofür sich überhaupt lohnt, Tarifbindungen einzugehen und Gewerkschaftsmitglied zu sein und in einem Betrieb zu arbeiten, das auch einen Tarifvertrag hat. Ich habe noch mal ein paar Beispiele und Zahlen mitgebracht, wie das mit der Work-Life-Balance so ein bisschen besser klappt. Das klappt nämlich wirklich besser. Es ist einfach so. Mit einem Tarifvertrag. Es funktioniert einfach besser. Und ich habe da Zahlen zusammengeschrieben. Marco, bist du bereit, sie zu hören? Ich sehe schon, du siehst fast abgelenkt aus, aber du hörst mir noch zu, ne?
Ich höre absolut zu. Ich schnalle mich praktisch gerade an, damit du mich gleich so aus dem Leben mit deinen Zahlen rausscheppern kannst.
Das ist die richtige Einstellung. Pass auf, ich habe hier ein paar Zahlen zusammengetragen. Die kommen jetzt aus Bayern. Nur noch mal so ein kleiner Disclaimer vorab. Also in verschiedenen Branchen gibt es immer verschiedene Tarifverträge und deswegen auch verschiedene Konditionen. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, Moment, ich kriege weniger, dann kann das tatsächlich so sein, weil eben in verschiedenen Bezirken verschiedene Tarifverträge auch gelten und in verschiedenen Branchen. Ich habe jetzt Zahlbeispiele aus der Metall- und Elektroindustrie aus Bayern. Und das sind ziemlich fette Konditionen, so ein bisschen. Das ist so ein Leuchtturmbeispiel und deswegen habe ich es auch mitgebracht. Und zwar, ohne Tarifvertrag arbeiten die Leute da im Schnitt so 40 Stunden die Woche. Mit Tarifvertrag sind es erstmal nur 35 Stunden. Das ist schon mal was, da kann man sagen, geil, das ist ganz nett, 5 Stunden weniger. Schauen wir mal auf den Urlaub, da wird es noch ein bisschen deutlicher. Ohne Tarifvertrag gibt es den Mindestanspruch vom Gesetzgeber, das heißt 20 Tage bei einer 5-Tage-Woche. Mit Tarifvertrag werden da ganz schnell mal 30 Tage draus, 10 Tage mehr, ich glaube, das kann man sich mal gönnen. Und wenn wir auf die...
Und ich finde, das muss man, sorry, dass ich dich unterbreche, aber das muss man sich mal vorstellen.
Ist krass,
also,
oder?
Also ich kann ja wirklich 2 Wochen mehr Urlaub machen.
Ja, richtig.
Also ich glaube, das muss man einfach mal ein bisschen übersetzen, weil ja, 10 Tage mehr, das hört sich so an, aber keine Ahnung, 10 Tage länger Malediven oder vielleicht ist es auch, keine Ahnung, Ostsee.
Es reicht auch der Thüringer Wald, auch schön, aber ja, 10 Tage...
Auch im Frankenland ist es schön.
Richtig.
Wollte ich nur mal gesagt haben.
Das,
aber sorry, dass ich dich unterbrochen habe und deswegen...
Gar kein Problem.
Mach weiter.
Es war ja ein berechtigter Einwurf und jetzt möchte ich gerne nochmal auf die Ausbildungsvergütung schauen, weil da wird es wirklich noch viel, viel krasser. Wenn ihr dachtet, es war schon krass, hier wird es nochmal krasser. Und zwar mit einem Tarifvertrag in Bayern in der Metall- und Elektroindustrie gibt es im ersten Ausbildungsjahr fast das Doppelte, als wenn man jetzt in einem Betrieb arbeitet, der keinen Tarifvertrag hat. Nämlich gibt es im ersten Ausbildungsjahr 1.035 Euro mit Tarifvertrag. Ohne Tarifvertrag gibt es dann nur 550. Also knapp die Hälfte. Das muss man sich mal vorstellen. Knapp die Hälfte weniger. Wie viel mehr man machen kann, wie viel Lebensqualität man einfach hat, wenn man da die doppelte Ausbildungsvergütung bekommt. Ich glaube, das ist jedem sofort klar. Das ist auch relativ greifbar. Und das setzt sich halt sofort. Ne? Auch im dritten Ausbildungsjahr habt ihr mit Tarifvertrag um die 1.200 in der Tasche. Und ohne Tarifvertrag sind es dann knapp 500 Euro weniger. Da gibt es dann nur 770 Euro. Und das ist schon krass. Also ich habe dich damit schon ein bisschen jetzt... gut aus dem Leben gekegelt mit den Zahlen, oder nicht?
Ja, ich war froh, dass ich mich noch angeschnallt habe vorher.
Ja.
Also ich finde es auch richtig heftig. Und jetzt muss man aber nochmal sagen, diese 550 Euro im ersten Ausbildungsjahr,
ja, Mann,
die sind ja auch nicht vom Himmel gefallen. Also das ist ja die Mindestausbildungsvergütung,
ja,
die wir ja auch als IG Metall-Jugend und als DGB-Jugend gemeinsam eben auch dafür eingetreten sind, dass das auch umgesetzt wird. Und vor ein paar Jahren gab es es noch nicht mal. Und das ist halt das viel Heftigere. Absolut krass, du sagst es, wie viel Lebensqualität da auch einfach mehr drinsteckt.
Ja.
Jetzt will ich aber auch nicht sagen, hier Leute, ehrlich, ne, 1035 Euro, du kannst leben wie ein, ich sag mal, wie ein junger Gott. Und
oder eine junge Göttin natürlich.
Oh, pardon, eine junge Göttin natürlich, ja, auch. Aber da muss man auch ehrlich sein. Also wenn ich jetzt im ersten Ausbildungsjahr bin und ich ziehe vielleicht von zu Hause aus, mhm, ey, da bleiben mir von 1035 Euro, wenn ich eine eigene Wohnung habe, echt nicht mehr viel über.
Ja, das stimmt.
Deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass sich die Ausbildungsvergütung auch, also perspektivisch weiterhin steigert, weil viele von euch, vielleicht auch viele, die den Podcast hören, diejenigen, die Ausbildungen machen, die werden irgendwie im Schnitt auch oft immer ein bisschen älter, mittlerweile sind in einer anderen Lebenssituation und ich glaube, deswegen braucht man auch einfach eine Ausbildungsvergütung, die halt zum Leben passt.
Auf jeden Fall, das hast du sehr und schön gesagt.
Ich würde das Thema Ausbildungsvergütung jetzt nochmal kurz abschließen damit.
Gerne.
Und nochmal ein paar andere nice Features rausholen, die es zum Beispiel in BAVÜ gibt.
Ja.
Da ist zum Beispiel so, dass die Lehr- und Lehrmittel vom Arbeitgeber komplett übernommen werden und das bedeutet, dass die auch Laptops und Tablets zum Beispiel gezahlt bekommen.
Sheesh. Nice. Laptops und Tablets.
Ja, also ich glaube, die bekommen dann vielleicht nicht beides, aber...
Und du kriegst noch einen Laptop und dann noch einen Hering obendrauf. Finde ich krass. Und es ist jetzt aber auch ein paar Mal aufgetaucht. Also meine Zahlen, die waren jetzt für Bayern. Die Laptops und Tablets gibt es in Baden-Württemberg. Und ich glaube, damit ist allen so ein bisschen schon klar geworden, dass Tarifverträge immer nur einen bestimmten Geltungsbereich haben. Also die gelten nicht sofort, wenn sie abgeschlossen sind, leider für die gesamte Republik und jede Branche. Also es gibt Flächentarifverträge, die gleich für eine ganze Branche gelten. Oder es gibt eben auch einfach nur Hausverträge, die für ein Unternehmen gelten. Und jetzt meine Frage an dich, Marco. Was macht das denn für mich als einfaches IG Metall-Mitglied für einen Unterschied?
Ich versuche es mal ein bisschen bildlich darzustellen. Also es gibt ja, wie du es gerade skizziert hast, ganz viel unterschiedliche Tarifverträge. Und das kann man sich eigentlich ein bisschen vorstellen wie so ein Blumenstrauß. Mhm. Da sind ja auch oft viele verschiedene Blumen drin. Da gibt es gelbe, da gibt es rote. Alle sind schön, alle sind unterschiedlich. Und ähnlich ist es auch bei einem Tarifvertrag. Also es gibt ganz unterschiedliche Tarifverträge und jeder hat da auch irgendwie seinen richtigen Einsatzzweck. Und deswegen ist auch wichtig, dass es viele verschiedene gibt.
Ja.
Weil es gibt halt auch einfach örtlich nochmal Unterschiede. Genau.
Richtig. Und wie jeder schöne Blumenstrauß haben die auch eine gewisse Strahlkraft, ne? Also wenn Tarifverträge abgeschlossen werden, dann ist das immer eine Grundlage für weitere Tarifverhandlungen oder für andere Unternehmen oder andere Forderungen, die entstehen, sich immer darauf beziehen zu können. Und dann hat das schon immer eine Strahlkraft für eine ganze Branche. Wie auch, wenn ich einen schönen Blumenstrauß bekomme.
Dann schaut der Nachbar auch, was du für einen Blumenstrauß hast und lässt sich daran inspirieren.
Richtig. So, und jetzt haben wir viel theoretisch darüber gesprochen, was aber auch praktisch, ne? Also was ist das überhaupt, was regelt das, was gibt es mit einem Tarifvertrag? Jetzt fallen die nicht, das hast du vorhin sehr schön gesagt, alle Regelungen, die es gibt für unser Arbeitsleben, die fallen nicht vom Himmel, auch Tarifverträge nicht. Die werden verhandelt und es gibt Forderungen, die in diese Verhandlungen mit reingetragen werden. Und da frage ich mich jetzt, wie passiert das eigentlich? Und da muss ich feststellen, ich bin doch eine sehr glückliche Frau in einer sehr glücklichen Position, weil ich habe ja mit dir einen Mann an meiner Seite hier im Podcast, der das alles mitgemacht hat. Du saßt in der Tarifkommission, du saßt in einer Verhandlungskommission und du kannst jetzt mal richtig auspacken, wie das läuft.
Ja, ich werde es versuchen, ein bisschen zu skizzieren, wie das Ganze funktioniert. Und ich würde erstmal anfangen damit, wie so eine Forderung entsteht.
Ja, gerne.
Und zwar ist es jetzt nicht so, dass, keine Ahnung, es gibt zwei Leute, die sich jetzt überlegen, hey, ich fände es nice, wenn ich nächsten Monat 10 Euro mehr hätte. Wobei, wenn man es richtig argumentiert, vielleicht schon. Und zwar, wenn jetzt vielleicht ein Betrieb da ist, der zwei Auszubildende hat und dann spricht, keine Ahnung, der Jaffi mit den zwei Azubis und fragt, hey, was wäre denn euer Thema für die nächste Tarifrunde? Und die sagen, hey, 10 Euro mehr und keine Ahnung, ich brauche unbedingt, Laptops und Tablets.
Ein Laptop.
Laptops. Ich will keine Tablets, ich will Laptops. So. Und dann sagt er, hey, wichtiges Thema, ich nehme es mit in die IG Metall-Jugend. Und der geht sozusagen dann auch in den Ortsjugendausschuss. Und im Ortsjugendausschuss werden die verschiedenen Themen auch gesammelt und auch diskutiert. Und dann kann der Ortsjugendausschuss zum Beispiel beschließen, unser Thema sind nicht 10 Euro, sondern 12 Euro. Und verdammt nochmal zwei Laptops, weil ich habe zwei Hände, logisch. Und
klar.
Wir gehen dann drum wieder weiter in den Bezirksjugendausschuss. Und ich sag mal, das ist so ein bisschen der Weg, wie es in der Jugend diskutiert wird, bis so die Diskussion da läuft. Dann spricht man sich auch nochmal so ein bisschen im Jugendausschuss ab, was fordern so ein bisschen die anderen Bezirke. Und es wird so ein bisschen, ich sag mal, die Diskussion wird ein bisschen koordiniert, also dass man sich so ein bisschen annähert in der Diskussion. Wichtig ist aber, die Tarifkommission in den verschiedenen Tarifbezirken, die sind diejenigen, die die Forderung beschließen. Es gibt Bezirke in der IG Metall, die haben verschiedene Tarifbezirke. In Bayern ist es so, wir haben nur einen Tarifbezirk. Deswegen bleibe ich jetzt auch mal in Bayern. Und da ist es so, wir haben ja eben die Tarifkommission und die setzt sich eben aus verschiedenen Tarifkommissionsmitgliedern, die aus den Geschäftsstellen delegiert werden zusammen, dem Tarifteam, dem Bezirksleiter und dann auch noch zum Beispiel den Jugendmandat. Ja, das ist eine Frage, Linda.
Nee, ich wollte ganz kurz was festhalten, weil wir jetzt, glaube ich, ganz viele Begrifflichkeiten benutzt haben, die jemand, der jetzt gerade dazugestoßen ist in unsere freundliche und große IG Metall-Familie, die vielleicht nicht alle Begrifflichkeiten mitbekommen hat, aber dass es im Grunde eben so ist, die Forderungen kommen, wie du am Anfang sagtest, direkt aus der Basis, inspiriert von den Azubis, die jetzt gerade das und das beschäftigt. Und das wird dann immer höher durch verschiedene Gremien diskutiert, bis es dann letztendlich in die Tarifkommission kommt.
Genau, und egal, ob das jetzt in der Jugend ist oder im Satzungserwachsenenbereich, die Forderungen kommen immer von unten. Es wird mit den Mitgliedern und Mitgliederinnen vor Ort wird diskutiert und es soll auch diskutiert werden, weil es ist wichtig, wenn wir als Gewerkschaft nicht die Themen behandeln, die den Leuten wichtig ist, die ja vor Ort sind, die Kolleginnen und Kollegen vor Ort, das wäre ja nicht zielführend. Also die IG Metall ist demokratisch aufgebaut und das, finde ich, tut sich gerade auch bei der Forderungsfindung und Forderungsdiskussion auch widerspiegeln.
Das ist die Tarifkommission, du sagtest gerade, die beschließt dann auch die Forderungen für die Verhandlungen später. Jetzt habe ich dann vorhin schon eingangs gesagt, es gibt die Tarifkommission und es gibt die Verhandlungskommission. Die Tarifkommission verhandelt also nicht. Wer sitzt denn in dieser Verhandlungskommission für die Tarifverträge, wenn es dann darum geht, das wirklich auszuhandeln?
Also im Endeffekt setzt sich die Verhandlungskommission aus der Tarifkommission zusammen. Also das ist ein kleinerer Kreis, weil in der Realität ist es so, dass mit Gästen bei einer Verhandlungskommission schnell 100 oder über 100 Leute da sind. Und ich sage mal, wenn jetzt 100 Leute von der Gewerkschaft da sind und 100 Leute vom Arbeitgeberverband, dann wäre das, glaube ich, eine ziemlich schwierige Verhandlung. Und deswegen versucht man da einfach, ich sage mal, das ein bisschen kleiner zu fassen. Und deswegen gibt es dann die Verhandlungskommission. Und die gibt es eben auch auf der Arbeitgeberseite. Und die treffen sich dann eben zu solchen Verhandlungsterminen. Und bei den Verhandlungsterminen ist dann wirklich so, dass es dieses, also gerade bei dem ersten, ist das erste große Aufeinandertreffen von IG Metall und in Bayern ist es dann der VBM, das ist praktisch der Bayerische Arbeitgeberverband. Und die treffen dann aufeinander. Da muss man sich das vorstellen, überall Presse, alle in Anzügen und alle total wichtig und direkt nach der Verhandlung immer Pressekonferenzen vorher, werden schon Interviews gegeben und also ganz, ganz viel Tamtam. Und zumindest habe ich das jetzt so erlebt, oft werden noch mal kleinere Verhandlungsgrüppchen gebildet, weil man dann merkt, okay, es macht vielleicht Sinn, schon mal ein bisschen vorzufühlen mit ein paar wenigeren Leuten, um da wirklich nochmal ins Detail zu gehen bei den Themen, die halt in dieser Tarifrunde diskutiert werden. Bei diesen Verhandlungstermin, wo ich eben mit dabei war, ging es um die Dualstudierenden. Und das Spannende ist da nochmal, da wird der Kreis ja nochmal deutlich kleiner und dann sitzt du da halt irgendwie zu 10 oder zu 8 in so einem Raum. Und das Coole fand ich damals, es ist nicht so, dass wir als Jugend, dass man da das Gefühl hat, das ist irgendwie so eine Spielwiese und ja, die Jugend, die macht schon irgendwie ihr Ding und was weiß ich, sondern wir werden da wirklich als Verhandlungspartnerinnen und Partner wahrgenommen. Wirklich auf einer Augenebene und man versucht da wirklich, ich hatte da auch wirklich im ersten Moment ein bisschen Muffen davor, muss ich ehrlich sein, weil du denkst dir, hey,
kann ich verstehen.
Du diskutierst da gerade mit dem Chef vom Arbeitgeberverband oder irgendwelchen Personalchefs von BMW oder was weiß ich und natürlich auch, Entschuldigung, Chefinnen, wollte ich jetzt nicht ausschließen.
Sehr gut, und, du lernst, schön.
Genau, natürlich hatte ich da im ersten Moment ein bisschen Muffen, aber ich kürze es ein bisschen ab, das sind auch ganz normale Menschen. Und die IG Metall und auch, ich sag mal, der Werdegang, den man irgendwie so ein bisschen dadurch läuft, der bereitet eigentlich schon einen ganz gut darauf vor, dass man in so einer Runde auch vernünftig mitdiskutieren kann. Und ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass man immer im Hinterkopf hat, hey, es geht da um die Interessen der Beschäftigten vor Ort und dass man da halt einfach das Bestmögliche rausholt.
Und wie war das denn damals? Du hast ein- oder zweimal mitverhandelt?
Also ich war bei zwei Tarifrunden mit dabei, aber die haben sich ziemlich unterschieden. Die eine Tarifrunde war praktisch, die durch Corona so ein, ja, ich sag mal, plötzliches Ende erfahren hat. Und die andere war jetzt sozusagen wirklich während der Hochphase oder ja, ich sag mal, war dann während der Zeit, wo wir schon gelernt haben, mit Corona umzugehen, aber die Pandemie immer noch sehr präsent war.
Bei Tarifverhandlungen ist es, glaube ich, so wie bei allen anderen Verhandlungen, die es so gibt, eben auch. Manchmal läuft man da irgendwie auch in eine Sackgasse und es geht nicht weiter. Und dann ist die Frage, wenn es nicht vor und nicht zurückgeht am Verhandlungstisch, was passiert denn dann?
Gute Frage, was könnte man denn dann machen? Habe ich da Streik gehört? Was?
Ganz genau, ja. Wir streiken. Aber es gibt, je nach Stand der Tarifverhandlung, gibt es ja verschiedene Arten und Formen von Streik. Und da müsstest du jetzt mal als Profi mir bitte noch mal ganz kurz erläutern, was kommt jetzt als erstes und was kommt zum Schluss? Was ist so das letzte Mittel?
Also grundsätzlich ist es ja ähnlich wie bei so einem, ich sag mal, Handyvertrag, man kann nicht immer streiken, aber man kann ihn auch nicht sofort kündigen.
Ja.
Das kann man auch nicht bei einem Tarifvertrag machen, sondern da gibt es halt so eine Friedenspflicht und auch eine gewisse Laufzeit von so einem Tarifvertrag. Und wichtig ist, man kann erst anfangen sozusagen mit Warnstreiks. Das sind dann oft diese verschiedenen Warnstreikwellen, vielleicht habt ihr davon schon mal gehört. Am Anfang ist dann oft irgendwie so, okay, vielleicht so eine Stunde mal früher gehen, gibt es dann irgendwie so eine kleine Kundgebung. Ist ja jetzt auch während der Corona-Pandemie oft so genutzt worden. Dann wird es vielleicht auch einfach mal eine stärkere Form dieses Warnstreiks dann, dass man mal für mehrere Stunden mal irgendwie die Arbeit niederlegt, um den Arbeitgebern zu zeigen, uns ist es verdammt ernst, Leute. Und ich glaube, vor 3 Jahren, 2018 müsste das gewesen sein, da haben wir den Tageswarnstreik, das ist dann eigentlich die härteste Form des Warnstreiks, genutzt. Und da wird dann wirklich für einen ganzen Tag die Arbeit niedergelegt.
Ja.
Und das war auch eigentlich so mit das Krasseste, was ich bisher erfahren habe. Weil mein Betrieb ist auch im Flächentarifvertrag. Hm. Und da wurde eben schon seit längerem nicht mehr unbefristet gestreikt.
Ja.
Das würde ich jetzt auch noch kurz erklären. Und dann können wir auch nochmal vielleicht so über die einzelnen Erlebnisse noch mal kurz quatschen. Und zwar ist es so, dass angenommen, die Warnstreiks helfen nichts und man kommt wieder nicht zu einem Ergebnis bei den Verhandlungen. Der Arbeitgeber will sich partout nicht bewegen.
Mhm.
Dann gibt es die Möglichkeit, Friedenspflicht ist rum, wir haben alle Register gezogen, dass wir in die Urabstimmung gehen. Das heißt, die Mitgliederinnen und Mitglieder vor Ort werden befragt, wollt ihr in den Streik gehen?
Mhm.
Wenn dann die Kolleginnen und Kollegen dafür sind, dann wird eben in einen unbefristeten Streik getreten. Das heißt, die Arbeit wird niedergelegt und es wird so lange gestreikt, bis ein Ergebnis erzielt worden ist. Also in dem Falle bekommt man dann zum Beispiel auch nochmal Streikgeld, dass man dann halt auch irgendwie nochmal sein Leben irgendwie finanzieren kann.
Ja.
Aber da darf man auch nicht vergessen, Streikgeld ist jetzt halt auch kein 100%iger Lohnausfall.
Ja, ja. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ist auch schon eine ziemlich lange Zeit her, dass das mal dann zum Einsatz kam in der Metall- und Elektroindustrie. Aber du hast es gerade schon gesagt, die Erfahrungen beim Streik, weil das ist ja jetzt nicht meine erste und auch nicht meine zweite Folge Edelmetall, sondern ich mache das jetzt schon seit 1,5 Jahren, habe mit ganz vielen tollen Ehrenamtlichen neben dir auch schon sprechen dürfen und das ist echt immer beeindruckend, wie die Augen eines Gewerkschafters oder einer Gewerkschafterin anfangen zu strahlen, wenn sie von Streiks erzählen, weil das ja doch immer so eine sehr elektrisierende Stimmung vor Ort ist und ein ganz besonderes Gefühl gibt. Magst du mal von deinem Tagesstreik erzählen?
Mhm. Es war auch so ein bisschen die Zeit, wo ich so richtig aktiv geworden bin in der Jugend- und Auszubildendenvertretung. Habe da auch eigentlich so meine erste kleinere Streikaktion oder Streikrede mitgehalten.
Mhm.
Man muss sich das mal vorstellen. Ich arbeite in einem Betrieb, wo mehrere tausend Menschen arbeiten. Und du kriegst dann so mit, okay, es strömen irgendwie die ersten Menschen raus. Und dann siehst du ja, okay, das sind Hunderte. Nein, hey, das sind über 1000 Menschen, ne?
Ja.
Und es ist halt einfach ein richtig krasses Gefühl, wenn da irgendwie tausende von Menschen rausströmen. Vielleicht übertreibe ich gerade ein bisschen, aber ich sag mal, da strömen wirklich viele Menschen da raus. Und ich glaube, das ist auch jetzt egal, wie groß der Betrieb ist, auch wenn der Betrieb kleiner ist. Wenn du siehst, hey, die komplette Belegschaft geht damit raus,
ja,
um einfach was zu bewegen, um dem Arbeitgeber zu zeigen, verdammt nochmal, so geht's nicht. Ja?
Ja.
Wir wollen, dass ihr mit uns redet. Hört uns zu, wenn wir mit euch verhandeln wollen.
Oh, das hört sich auch immer ein bisschen geschleimt an, aber ich kriege tatsächlich Gänsehaut. Ich meine, Streiken ist ja irgendwie en vogue geworden, jetzt in den letzten Jahren noch mit den ganzen Klimastreiks und viele Jugendliche, die eben da waren, die können es, glaube ich, die fühlen das so ein bisschen vielleicht auch nach, was das mit einem machen kann, wenn man da wirklich mit einer Masse auf die Straße geht und sagt, wir wollen das so nicht, wir wollen sich, dass sich was ändert. Und bei solchen Streiks und in Tarifverhandlungen ist es halt im besten Fall auch so, du veränderst dann am Ende halt auch was, ne? Zusammen mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Also das ist ja auch nochmal so eine Kraft. Da wird es jetzt fast ein bisschen esoterisch, aber das ist es ist schon krass.
Ja, absolut. Und ich meine, also das ist auch das, was wir gut können. Also
ja,
wir können halt auch eben gut für unsere Arbeitsbedingungen irgendwie einstehen. Leute auch dazu motivieren, uns zu unterstützen, sich solidarisch zu zeigen.
Ja.
Um eben für gute Arbeitsbedingungen auf die Straße zu gehen. Und ich finde, das zeigt halt auch die Geschichte ganz gut, weil wir als Gewerkschaften an sich halt auch oft, ich habe es, glaube ich, vorhin schon mal skizziert, mit der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, es gibt ganz viele so Beispiele, wo wir als Gewerkschaften gute Arbeitsbedingungen erkämpft haben.
Ja.
Und die später auch auf den Druck eben von Gewerkschaften im Gesetz auch irgendwie etabliert worden sind.
Jetzt haben wir nochmal einen anderen Teil vorbereitet. Wir haben jetzt darüber gesprochen, was sind Tarifverträge? Was ist darin geregelt? Wie entstehen die überhaupt? Und jetzt schalten wir doch mal zu unserem Gespräch, was wir vorher schon mal aufgezeichnet haben, ein paar Tage vor diesem Aufzeichnungstermin, mit der Stefanie Holz über die letzte Tarifrunde, oder?
Auf alle Fälle. Los geht's.
Und jetzt habt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, gerade eure Ausbildung angefangen, nachdem die IG Metall ihre Tarifbewegung für dieses Jahr beendet hat. Es gab einige wirklich tolle Abschlüsse und um das Ganze mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen, haben wir Stefanie Holz eingeladen, unsere Bundesjugendsekretärin. Hi Steffi.
Hallo Linda, hallo Marco, schön euch wiederzuhören.
Hallo Steffi, schön, dass du da bist und dir auch die Zeit nimmst. Ja. Für alle da draußen, die jetzt vielleicht noch nicht so tief im IG Metall Game sind, würde unsere Hörerinnen und Hörer bestimmt interessieren, was machst du eigentlich genau und was für eine Funktion ist denn Bundesjugendsekretärin bei uns? Würdest du dich kurz vorstellen?
Sehr gerne, genau. Also ich bin seit August 2019 in der Funktion als Bundesjugendsekretärin tätig und damit für unseren Jugendverband, nämlich der IG Metall Jugend, mit über 200.000 jungen IG Metallerinnen und IG Metallern unter 27 Jahren verantwortlich. Und das ist die eine Seite der Aufgabe. Die andere Seite ist eben auch noch, dass ich auch die Ressortleiterin junge IG Metall und Studierende bin und damit eben auch ein tolles Team führen kann, mit dem eben auch Impulse in die Gesamtorganisation bringen und darüber hinaus eben auch Unterstützung bieten und den Austausch zwischen den einzelnen Ebenen der IG Metall-Jugend und der Gesamtorganisation fördern.
Ich habe es ja gerade schon angesprochen, das Jahr 2021 ist trotz Tarifverhandlungen unter Corona-Bedingungen eigentlich ganz gut für uns als IG Metall-Jugend gelaufen. Und das vor allen Dingen auch, weil wir gerade bei einem langen Streitthema so ein bisschen punkten konnten. Bei den Dualstudierenden konnten wir den sogenannten Fuß in die Tür kriegen, ne?
Ja, ganz genau. Uns ist da ein wirklicher Meilenstein geglückt. Dazu muss man wissen, dass das duale Studium in den letzten Jahren einen wahnsinnigen Boom erlebt. Mittlerweile gibt es allein über 100.000 Dualstudierende und jetzt haltet euch fest, fast 2.000 verschiedene duale Studiengänge in Deutschland. Dazu im Vergleich, wir haben ein bisschen über 300 duale Berufsausbildungen in Deutschland, die eben auch einen festen Rahmenplan haben. Mhm. All das haben wir eben im dualen Studium nicht. Und das ist auch der Grund, warum die meisten Tarifverträge eben nicht für die Dualstudierenden gelten. Mhm. Und was wir jetzt geschafft haben, ist Folgendes, denn wir konnten in einigen Bezirken eine Absprache mit den Arbeitgebern treffen, dass bei den ausbildungsintegrierten Modellen eben auch die Tarifverträge gelten, zumindest schon mal bis zum Ende der Ausbildung. Jetzt kann man sagen, okay, das klingt ja irgendwie total logisch, aber diese Haltung haben eben nicht alle Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen bisher gehabt. So, das haben wir jetzt zumindest schon mal fixiert, sodass wir da eine erste Klarheit haben. In Bayern haben wir es geschafft, Marco, da auch mit tollem Einsatz natürlich der Ehrenamtlichen vor Ort bei vielen, vielen tollen Aktionen, dass wir die Übernahme für die Dualstudierenden auch richtig im Tarifvertrag schon sichern konnten. Und in Baden-Württemberg sind wir sogar noch einen Schritt weiter gekommen. Dort fallen nämlich auch alle Dualstudierenden der DHBW, das sind praxisintegrierte Modelle, unter den neuen Manteltarifvertrag Ausbildung. Das heißt, da ist schon einiges passiert. Was jetzt aktuell noch läuft, ist eine Evaluation, um eben festzustellen, dass wir hier auch noch weiteren Regelungsbedarf haben.
Steffi, was meinst du denn genau mit Evaluation? Würdest du das nochmal kurz erklären?
Sehr gerne. Wir konnten in der letzten Tarifrunde in einigen Bezirken eben festhalten, dass gemeinsam mit den Arbeitgeberverbänden in der Metall- und Elektroindustrie jetzt bis zum 30. September eben geprüft wird, ob und auch welcher Handlungsbedarf bei den Dualstudierenden besteht. Und dazu laufen jetzt eben aktuell auch noch die Gespräche. Also da setzt man sich dann gemeinsam hin und guckt erstmal, okay, was gibt's eigentlich alles und wo haben wir eben den konkreten Handlungsbedarf.
Und man kann das nicht oft genug sagen, das, was wir jetzt in den letzten Tarifverhandlungen, in der letzten Tarifbewegung erreicht haben, das ist und bleibt historisch. Und jetzt kommt eine sehr suggestive Frage an dich. Darauf können wir uns aber irgendwie auch nicht so richtig ausruhen eigentlich, oder?
Nein, natürlich noch nicht, denn wir werden nicht locker lassen, bis wir alle Dualstudierenden bundesweit eben auch unter diesen Schutzschirm von Tarifverträgen geholt haben. Die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen blockieren da noch an der einen oder anderen Stelle. Und klar ist natürlich, dass wir aber wollen, dass da, wie gesagt, alle Dualstudierenden eben auch drunter fallen, weil die Dualstudierenden eben mit einem Tarifvertrag zum Beispiel über geregelte Urlaubstage profitieren, Sonderzahlungen, kostenlose Lehr- und Lernmittel, die Übernahme auch von Studiengebühren, Rückzahlungsklauseln und was es da nicht alles gibt oder eben auch die Übernahme nach Beendigung des dualen Studiums. Wir haben da einfach einen krassen Wildwuchs und das wollen wir einfach ein Stückchen weit beenden, indem wir eben sagen, Dualstudierende gehören für uns mit in die Tarifverträge. Und das ist natürlich nur die eine Säule, denn das eine funktioniert natürlich auch nicht ohne einen guten gesetzlichen Rahmen. Wir brauchen auch endlich gute gesetzliche Regelungen für die Dualstudierenden. Bei der letzten Überarbeitung des Berufsbildungsgesetzes, die Hörerinnen und Hörer, die jetzt die erste Folge gehört haben, wissen natürlich schon, dass das quasi das Gesetz ist, was die Rechte und Pflichten in der Ausbildung beschreibt und schützt. Da hat man es leider verpasst, die Dualstudierenden mit hineinzuholen. Da das Angebot aber an den dualen Studiengängen schon jetzt total unübersichtlich ist, brauchen wir da einfach auch ein Stückchen weit eine Vergleichbarkeit und eben auch die Schutzrechte für die Dualstudierenden und das wollen wir ändern. Und das ist natürlich auch eine Forderung, die wir an die kommende Bundesregierung stellen.
Steffi, du sprichst mir da auch absolut aus der Seele gerade raus, wenn es über das Thema Dualstudierende geht. Jetzt würde mich aber nochmal interessieren, jetzt haben wir ja als IG Metall Jugend unseren neuen Kampagnenschwerpunkt festgelegt. ABOOM, also Ausbildung besser und mehr. Würdest du das einfach nochmal ein bisschen erläutern? Was steht da genau dahinter? Und was bedeutet das auch für die Dualstudierenden?
Also zunächst einmal bedeutet für uns ja Kampagne, dass wir als IG Metall Jugend mit einer gemeinsamen Mission unterwegs sind. Und wir haben uns eben 2019 ja auf einen ganz besonderen Weg gemacht, indem wir gesagt haben, okay, wir wollen eine sogenannte agile Kampagne probieren, um eben gemeinsame Ziele zu fokussieren, aber gleichzeitig eben auch flexibel zu sein, wenn vor Ort eben gerade bei einem anderen Thema der Baum brennt. Mhm. Und die Corona-Krise hat natürlich jetzt im vergangenen Jahr dazu geführt, dass wir einen massiven Abbau an Ausbildungsplätzen haben, den wir so historisch auch noch bei keiner Krise hatten. Mhm. Das heißt, wir haben ein reales, großes Problem. Gleichzeitig ist auch in vielen Betrieben die Übernahme in Gefahr und auch die Qualität der Ausbildung hat vielerorts total stark gelitten. All das zeigen ja auch unsere Ergebnisse aus der Jugendstudie Plan B und das ist absolut erschreckend. Und mit Ausbildung besser und mehr wollen wir eben jetzt aktiv dagegen steuern. Wir sagen, Auszubildende und Dualstudierende sind erstmal in Ausbildung in dem Betrieb. Und was wir natürlich wollen, sind mehr Ausbildungsplätze und wir wollen auch eine bessere Ausbildung und eine abgesicherte Übernahme nach der Ausbildung. Und dazu wollen wir jetzt Aktionen machen in den Betrieben auf der Straße. Und da würde ich mich natürlich freuen, wenn da auch möglichst viele von euch mit dabei sind.
Das ist eine Ansage, die wir unterstreichen können, oder Marco?
Absolut. Mit unseren Working Class Heroes sozusagen können wir das absolut unterstreichen.
Oh ja. Danke für deine Zeit, Steffi.
Sehr gerne. Vielen Dank. Bis bald.
Bis bald. Tschüss.
So Marco, so schnell kann es gehen. Das war jetzt auch schon wieder unsere September-Ausgabe von Edelmetall. Und wie das ja immer hier gang und gäbe ist, erzählen wir jetzt mal, was gibt es denn in der nächsten Ausgabe denn zu hören? Warum sollen die Leute denn einschalten? Kannst du uns da einen kleinen Überblick geben? Du hast es vorhin so schön gemacht am Anfang.
Natürlich, kurz und knapp. Es geht darum, die Welt zu verändern.
Okay. Es ist ein 45-Minuten Podcast. Wie?
Ja, also ich würde es mal anders sagen. Wir als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, wir wollen ja nicht nur irgendwie den Betrieb verändern, sondern auch irgendwie die Welt, in der wir leben. Und deshalb dreht sich die nächste Folge um Gesellschaftspolitik beziehungsweise die gesellschaftliche Bedeutung eben von uns, von der Gewerkschaft und auch wie wir uns vielleicht irgendwie weiterentwickeln können und weiterbilden können.
Das hört sich nach einer spannenden Folge an, würde ich sagen. Da haben wir wieder einiges zu erzählen. Und ich muss sagen, Marco, ich freue mich schon wieder drauf.
Linda, ich freue mich auch riesig drauf und ich sag's jetzt schon mal, ne? Mir ist es wie immer ein Fest mit dir und mir ist es ein innerliches Blumenpflücken, mit dir diesen Podcast zu machen. Und ich habe das Gefühl, wir sitzen wirklich im Spreewald auf einer ganz grünen Wiese, pflücken die Blumen für unseren Tarifvertrag Blumenstrauß und ich sehe schon die Schmetterlinge vorbeifliegen.
Oh ja, das wäre schön, jetzt gerade wo der Sommer vorbei ist, erwärmt das sehr mein Herz, dass du das sagst. Und bevor wir uns verabschieden wollen, müssen wir nochmal über die WhatsApp-Hotline sprechen, oder? Weil wir freuen uns über Feedback.
Genau, schließt euch Robert an. Robert war der nette Kollege, der sich gemeldet hat. Schickt Kritik, Feedback oder Ideen für den Podcast einfach an unsere WhatsApp-Hotline. Die Nummer ist in den Shownotes und die Linda hat es aber auch nochmal parat und sagt es euch jetzt auch nochmal.
Das wäre nämlich die 0152 291 34 110. Ja, Marco, 4.10. kommt die neue Ausgabe raus dann für den Oktober. Bis dahin heißt es durchhalten.
Ja, absolut. Ne?
Ich bin Linda Achtermann, das ist Marco Reinders und wir hören uns dann am 4.10. wieder. Bis Wirsing.
Bye bye, Butterfly.
Edelmetall. Der Podcast der IG Metalljugend. Gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.